Das Thema meiner Predigt ist, wenn Jesus dein Leben auf den Kopf stellt. Und ich habe da eine Geschichte mitgebracht, die die meisten kennen. Apostelgeschichte 9, 1 bis 17. Die hat jeder bestimmt schon zigmal gehört, aber ich habe es trotzdem gewagt, diesen Predigttext zu nehmen. Und da heißt es, Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre aufspüren, um sie alle, Männer wie Frauen, in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Zu diesem Zweck wandte er sich an den Hohepriester, bat ihn um Briefe mit einer entsprechenden Bevollmächtigung, die er den Synagogen in Damaskus vorlegen wollte. Als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ja, geht. Sehr schön. Technik, die begeistert. Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Die Stimme antwortete, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer, die mit Saulus reisten, standen sprachlos vor Bestürzung dabei. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Saulus richtete sich vom Boden auf und öffnete die Augen, aber er konnte nicht sehen. Seine Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. 3 Tage lang war er blind und er aß nichts und trank nichts. In Damaskus lebte ein Jünger, Jesu Namen Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision, Hananias, ja Herr, erwiderte Hananias, geh in die gerade Straße, befiehl ihm der Herr und frage im Haus des Judas nach einem Saulus aus Tarsus. Du musst Folgendes wissen, Saulus betet und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Haus tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Herr, entgegnete Hananias, von den verschiedensten Seiten habe ich erfahren, wie viele schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu deiner Gemeinde gehören. Außerdem ist er von den führenden Priestern dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Aber der Herr sagte, geh trotzdem zu ihm. Denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug ausgewählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht, bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern, ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, Saulus, mein Bruder, der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise hierher erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus Augen fallen. Er konnte wieder sehen. Saulus stand auf und ließ sich taufen. Und nachdem er etwas gegessen hatte, kehrten seine Kräfte zurück. Ganz berühmte Geschichte, bestimmt schon 27 Mal auch in der Kinderstunde und so weiter gehört. Aber ich wage es trotzdem, sie zu nehmen. Man kann das Ganze mal so zusammenfassen. Ein junger Pharisäer macht sich auf den Weg. Da gab es einen Gesetzeslehrer aus dem Stamm Benjamin. Das wurde ja auch eben schon vorgelesen. Geboren in Tarsus, Kilikien, das ist in der heutigen Türkei. Der hatte auch übrigens die römische Staatsangehörigkeit. Sein römischer Name war Paulus. Wisst ihr, was Paulus heißt? Der Kleine. Also von daher, so gesehen. Also dieses von Saulus zum Paulus stimmt nicht. Der hatte schon immer diese beiden Namen. Also nur, um das mal zu sagen. Aber das ist eine Anekdote. Das war nichts Besonderes, wenn man 2 Namen hatte. Und dieser machte sich auf den Weg nach Damaskus. Und dieser Saulus war schon ein sehr gebildeter Mann. Der hatte bei ganz berühmten Leuten Theologie studiert. Und damals, so das Nonplusultra des Theologen, das war ein sogenannter Rabbiner mit Namen Gamaliel der Erste. Gab später einen zweiten, also war das hier der Erste. Und man würde von einer Eliteausbildung sprechen. Also wenn man mal Gamaliel war, da musste man schon was vorweisen. Der hat nicht jeden genommen, wahrlich nicht. Und Paulus muss eben schon herausragende Fähigkeiten gehabt haben. Er wird wohl Anfang 20 gewesen sein, einige meinen Anfang 30, aber okay. Seine Intelligenz und sein Glaube waren unter den Juden bekannt. Eigentlich sah man schon in diesem Mann jemanden für den Hohen Rat. Also das ist ja das höchste Gremium der Theologen gewesen in Israel. Vielleicht sogar schon den neuen Hohepriester. Das war jemand, da merkte man sofort, der ist anders, der ist besser, der kann alles besser. Der wird sicherlich Karriere machen. Und kurz vor in Apostelgeschichte können wir auch lesen, dass der Stephanus praktisch, als er gesteinigt wurde, da war Saulus der Chef des Ganzen. Die Leute, die wesentlich älter waren und so weiter, die legten ihn zu Füßen, ihre Kleider, heißt es dort. Er selbst brauchte keinen Stein zu nehmen. Das machten die anderen für ihn. Das war wirklich auch ein Zeichen der Unterwürfigkeit dieser anderen Leute. Deshalb wollte Saulus jetzt aber noch mehr. Er sagte da in Damaskus, da laufen auch noch so ein paar von diesen, die, wisst ihr denn, wie die ersten Christen hießen? Wie die sich selbst nannten? Die Christen wurden sie erst viel später genannt. Sie selbst nannten sich die auf dem Wege sind. Also die auf dem Wege zu Jesus sind, das war also der Name der ersten Christen, den sie sich selbst gegeben hatten. Der Name Christ, der ist erst später von außen gegeben worden. Nur mal ja, wissen, was ein bisschen vielleicht nicht wichtig ist, aber egal. Und er hat ja das auch später in einer Ich-Form weitergegeben, was da passierte. Er meinte, da gab es eine Sekte, die wollte ich ausradieren, die diesen komischen Jesus nachrannten, den wir doch eigentlich umgebracht hatten und trotzdem glaubten die noch an diesen komischen Mann. Und das ist einfach, wir haben ihn doch von den Römern hinrichten lassen, das haben wir doch gut hingekriegt. Und dann gibt es da diese, die auf dem Wege sind. Das Problem war für die Pharisäer und so weiter, diese Christen wurden immer mehr. Wir haben zwar einen ihrer Chefs hingerichtet, aber trotzdem wurden die immer mehr und jetzt gibt es die auch noch in Damaskus. Und deshalb lasse ich mir jetzt diesen Brief geben und ich rotte die dort in Damaskus aus. Er bekam sogar eine Eskorte mit. Was sollte eigentlich passieren? Und dann passierte sehr viel. Es hätte doch alles so glatt gehen können für den Saulus. Bisher ging doch seine Karriereleiter immer nur nach oben. Junger Mann, geachtet. Er sah sich doch auf der richtigen Seite. Er sah sich als ein Kämpfer des wahren Gottes. Wahrscheinlich war er auch sehr fanatisch. Doch Fanatismus hat nichts mit echtem Glauben zu tun. Fanatismus macht blind und lässt keinen Spielraum für die Liebe Gottes. Das ist, die ganze Kirchengeschichte ist damit voll. Ein fanatischer Glaube ist nicht anziehen. Im Gegenteil, für mich ist er abstoßen. Fanatismus und die Liebe, die passen überhaupt nicht zusammen. Das sind Pole, die sich abstoßen, weil man nicht mehr offen ist für die wahren Absichten, die Gott haben will. Zum Glauben kann ich keinen zwingen. Glauben ist immer eine freiwillige Sache. Diese ganzen zwangsmissionarischen Sachen, die da im Mittelalter stattgefunden haben, ja, muss man heutzutage sagen, die haben auch nicht gut gehalten. Und wenn sich jemand aus Angst taufen lässt, weil er sonst den Kopf kürzer gemacht wird, hat das für mich nichts mit Glauben zu tun. Niemals darf der Glaube für politische Zwecke benutzt werden. Die Millionen Toten, die wir durch Religionskriege hatten, waren ja auch was, das durch Fanatismus geprägt worden ist. Wisst ihr, welcher Krieg in Deutschland im Verhältnis zur Bevölkerung mit Abstand die meisten Todesopfer hatte? Es ist nicht der Zweite Weltkrieg. Es ist der 30-jährige Krieg, wo ganze Landstriche bis heute, so in Brandenburg, da lebten früher im Verhältnis viel mehr Leute. Aber der Krieg ging ja ständig von hoch und runter und so weiter. Ja, der Kampf um den richtigen Glauben. Man muss sich mal vorstellen, es hat einen Krieg gegeben um das Abendmahlsverständnis. Dafür hat man sich die Köpfe eingeschlagen. Das hat mit Glaube gar nichts zu tun. Gott will nicht, dass wir fanatisch werden. Wir sind das Ergebnis fehlgeleiteter Menschen. Und ich kann das manchmal verstehen, wenn mir Leute so sagen, ja, aufgrund dieser ganzen Sachen, die dort passiert sind oder Kreuzzüge, dass man sagt, die können nicht an Gott glauben. Ja, ich glaube, dass Gottes Bodenpersonal fürchterliche Dinge getan hat im Namen des Glaubens. Und das macht man bis heute so. Und es ist einfach auch so, er möchte auch nicht, dass wir Sünder beschimpfen, wie das auch wieder einige machen. Ich habe mich da jetzt sehr stark mit beschäftigt. Wenn Jesus laut geworden ist, dann ist er nicht laut zu Sündern geworden, sondern zu denen, die also damals meinten, sie seien die Frommen. Denen hat er die Meinung gesagt. Aber zu den Leuten, die am Rande stehen, ist er eigentlich immer nett gewesen. Er hat ihnen ganz klar gesagt, was Sache ist, aber er hat sie nicht angebrüllt und so weiter. Er ist zu Jüngern gegangen und hat sich um sie gekümmert. Das hat Jesus gemacht. Hat seelsorgerlich geholfen und hat sie geheilt an Geist, Seele und Leib. Und jetzt ist diese Geschichte, jetzt steht er da vor Damaskus und Jesus schaltet sich ein. Na, und da können wir das ja so lesen, als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf, von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Paulus erfährt auf einmal Gottes Glanz, ein Licht vom Himmel strahlte über ihn. Und er hörte eine Stimme. Nach 1. Korinther 15, Vers 8 hat er wohl auch Jesus gesehen. Und Jesus tritt ihm entgegen. Und das ist ja ganz interessant. Was sagt Jesus hier? Saul, warum verfolgst du mich? Jesus personifiziert sich mit seiner Gemeinde. Und das ist etwas ganz Interessantes. Wenn die Gemeinde verfolgt wird, wird auch Jesus verfolgt. So sehr personifiziert sich Jesus damit. Die Gemeinde ist der Leib Christi, sie kann nicht von ihm getrennt sein. Wer die Gemeinde angreift, der greift auch Christus an. Und er sagt ganz klar, Saul, lass das nach. Und ich meine, hätten wir alle gefragt, wer bist du denn? Wer spricht denn da gerade mit mir? Er hatte nicht auf den Sender, dass Jesus sich in den Weg gestellt hatte, weil er angenommen hatte, der ist tot, den haben wir doch umbringen lassen durch die Römer. Das war für ihn überhaupt nicht zu verstehen. Für ihn war Jesus tot, hingerichtet als Verbrecher. Jesus war für ihn ein Irrlehrer, dessen Lehren bekämpft werden müssen. Und dann tritt Jesus auf einmal in sein Leben ein. Der Paulus wurde wirklich bekehrt. Also sonst, wir schaffen das nicht, aber der Paulus, der wurde in diesem Augenblick wirklich bekehrt. Der wurde wirklich umgedreht, um es mal so zu sagen. Der musste auf einmal in eine ganz andere Richtung gehen, weil er auf einmal dieses Erlebnis hatte. Und das ist die Frage, denkst du vielleicht heute Morgen auch, Gott, Jesus Christus ist tot? Das ist alles nur ein frommes Märchen. Und vielleicht tritt auch heute Jesus in dein Leben und fragt dich, was hast du bis jetzt mit deinem Leben gemacht? Warum wolltest du nichts mit mir zu tun haben? Was ist der Sinn in deinem Leben? Paulus meinte, bis jetzt alles richtig gemacht zu haben. Und es gab genug Leute, die ihm ständig auf die Schulter geklopft haben und gesagt, mach weiter so, toll. Und was du da machst, und wir folgen dir nach. So kann man sich irren. Und das wurde ja auch eben vorgelesen, dass er meinte, dass alles, was dort, was er vorher gemacht hat, das steht im Griechischen, wenn man das übersetzt, ein Wort, was mit SCH anfängt und mit Eise aufhört. Das steht wirklich so im Griechischen, also wirklich auch so ausdrücklich drin. Alles, was er vorher gemacht hatte, bei Gamaliel gewesen und so weiter und so fort, das zählt nichts mehr. Man sagt, Paulus, übertreibst du da nicht ein bisschen? Sicherlich hat ihm das geholfen, er konnte das ganze Alte Testament auswendig und so weiter. Das war so. Aber er sagt selbst, das hat keinen Wert. Ob ich jetzt das ganze Alte Testament auswendig kann und wenn ich noch alles rezitieren kann, was dort drin steht, das bringt nichts, wenn ich vor Jesus stehe. Vor Jesus zählt nur eins, dass ich an ihn glaube
Und das ist ja auch immer so der Punkt hier, das hat er erkannt, dass Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, ich habe mir ja schöne alte Luther-Übersetzung genommen, außer durch mich. Viele Christen suchen auch immer so nach Seiteneinstiegen. Na, könnte es nicht sein, dass der auch in den Himmel kommt? Das lassen wir mal lieber. Diese Gedanken, die hat Gott ganz alleine, der wird schon entscheiden, wer da reinkommt. Wir sollen uns darum kümmern, wer durch den Haupteingang reinkommt. Und der Haupteingang ist Jesus Christus. Und das sollen wir den Leuten sagen. Den Leuten ganz eindeutig sagen, was Jesus Christus ist, dass er für dich gestorben ist und auferstanden ist. Und dass er auf dich wartet. Ich gehe mal davon aus, dass die wenigsten so eine Bekehrungsgeschichte haben wie der Paulus. Mir ist keine bekannt, aber ich kann mich da ja auch irren. Jedenfalls, der hatte das aber erkannt. Ja gut, er musste das Ganze erkennen. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Und Gott wusste auch, warum er diesen Mann sich geholt hat. Der war ein besonderer Theologe. Der hatte ganz besondere Fähigkeiten und die brauchte Jesus jetzt, um das Evangelium weiterzugeben. Und das ist ja eigentlich verrückt, dass dieser Paulus, der ja ein frommer Pharisäer war, der früher nicht gewagt hätte, in ein heidnisches Haus reinzugehen, dass genau der dazu ausgerufen worden ist, zu den Heiden zu gehen und denen das Evangelium zu bringen. Aber das hat Gott gemacht. Und das ist es ja. Und ich meine, Paulus war sich seiner Vergangenheit auch bewusst. Man muss sich das klar machen. Jetzt so gesehen, ethisch war er alles andere als ein netter Mann. Der hat viele Menschen umbringen lassen. Er selbst nicht. Er hatte Leute dafür. Aber wenn ich mich nicht irre, vor dem Strafgericht wäre das Auftragsmord und das würde genauso hart beurteilt werden. Und ich meine, es ist ja jetzt hier, wenn ich jetzt 1. Timotheus nochmal sehe, ich danke dem, der mir für meinen Auftrag Kraft gegeben hat, Jesus Christus, unseren Herrn, denn er hat mich als vertrauenswürdig angesehen und in seinen Dienst genommen. Ausgerechnet mich, der ich ihn früher verhöhnt und seine Gemeinde mit äußerster Härte verfolgt hatte, aber er hat sich über mich erbarmt, weil ich in meinem Unglauben nicht wusste, was ich tat. Er war so verblendet durch den Hass und so weiter, dass er nicht wusste, was er tat. Und geradezu überwältigend war die Gnade, die unser Herr mir erwiesen hat. Die anderen Verse will ich mir jetzt erstmal schenken im Laufe der Zeit. Der war sich bewusst darüber, dass er Mörder war, dass er viele Christen umgebracht hatte. Aber er wusste auch etwas anderes. Er wusste, dass Jesus bereit war, ihm zu vergeben. Und das ist doch das Tolle. Bei Jesus kann man von vorne beginnen. Na, Windows-Nutzer kennen das. Man muss öfter den Reset-Knopf drücken, damit das wieder startet und so weiter. Aber viele Leute wollen das doch auch in ihrem Leben haben. Die möchten noch mal, dass es ganz von vorne beginnt. Und genau bei Jesus haben wir diese Chance. Und genau das hat Paulus auch weitergegeben. Auch ich, der viele Leute auf dem Gewissen hatte, durfte noch mal von vorne beginnen. Ja, und das ist doch das Tolle. Bei Jesus kannst du noch mal von vorne beginnen. Den Text, den lasse ich mal aus hier. Und ich glaube, das ist das ganz, ganz Wichtige, dass das so ist. Jesus gab ihnen einen Auftrag. Und da kann man natürlich jetzt mal sagen, den hat er durchgeführt, obwohl er musste komplett sein ganzes Denken über den Haufen werfen. Und das ist jetzt wirklich, ne? Jesus hat bei diesem Paulus wirklich alles, was es gab, auf den Kopf gestellt. Kein Kontakt zu Heiden haben und so weiter und so fort. Und der tobte dann nachher los. Ne? Und er konnte ganz gut Griechisch und konnte Latein und so weiter und so fort. Und das hat ihm geholfen, als er unterwegs war. Und es gibt ja nicht wenige, die sagen, er ist sowas wie der Einstein der Theologie gewesen. Der Römerbrief, das sagen, also ich sage jetzt mal, alle Theologen, die richtig an die Bibel glauben, sagen, ist das größte theologische Werk, was jemals geschrieben worden ist. Die ganzen Grundlagen unseres Glaubens, die stehen da drin. Ganz tolle Geschichte. Und das hat er gemacht. Naja, der Platz im Hohen Rat, der war jetzt weg. Und man muss sich das Ganze ja mal so vorsehen, er ist ja auch sofort verfolgt worden. Ich meine, das ist einfach so, wenn, bei den Juden war er nicht besonders angesehen mehr. Na, und das muss man einfach sehen. Aber da war ja noch so ein anderer Mensch in dieser Geschichte, der da vorkam. Ne? Da gab es ja einen Christen in Damaskus. Entweder Ananias oder Hananias, das kommt ganz auf die Aussprache drauf an. Ein Christen in Damaskus. Der hatte viel von Paulus gehört, aber nichts Gutes. Das hatte sich wohl schon rumgesprochen, dass der gekommen war, um die Christen zu verfolgen. Und dann geht Gott hin und sagt, ja, geh mal zu dem hin. Der ist da in dieser einen Straße und so weiter und so fort. Der ist blind, der kann hier nichts tun. Aber du sollst mit ihm beten. Das muss man sich mal klar machen, was da jetzt von diesen Ananias, der war ja noch nicht lange Christ, die können alle noch nicht lange Christ gewesen sein, weil es diese Botschaft noch nicht lange ging. Und der hat eine Vision, geh mal hin da. Und ja, und er hatte auch Einwände, aber der Herr sagte, geh trotzdem zu ihm, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug ausgewählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht, bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern, ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leihen muss. Ihr könnt mal ja mal einen zweiten Korintherbrief mal lesen, das ist, glaube ich, das vorletzte Kapitel, wo es heißt, was er alles mitgemacht hat, der Paulus. Ne? Also der ist ja durch die Gegend gezogen, da gab es noch keine ICEs, okay, die waren wahrscheinlich schneller zu Fuß früher, aber als beide mit der Bahn. Aber es ist einfach, es gab keine Flugzeuge und so weiter. Die Schiffe waren bessere Einbäume, da würde höchstwahrscheinlich keiner mit übers Mittelmeer fahren. Das hat er alles gemacht. Und der Ananias geht los. Ich weiß nicht, dem ging es wahrscheinlich nicht so gut. Ein bisschen Angst wird er gehabt haben, davon gehe ich mal aus. Na, und weil er kannte ihn ja nicht. Aber wie redet er ihn an? Er redet ihn an, Bruder Saulus. Er wusste, er ist jetzt Christ oder er wurde zu Christ gemacht. Und er redet ihn schon so an. Und durch ihn wurden die Augen des Paulus buchstäblich wieder geöffnet. Ich würde sagen, äußerlich und innerlich. Dass da jemand gekommen ist, der gesagt hat, ich will mich um dich kümmern. Jetzt wusste der Paulus auch, dass er auf der Seite der Jesu war. Und ich glaube, das merken wir immer wieder durch die ganzen Briefe hindurch, der Paulus muss ihm auch sehr dankbar gewesen sein, den Ananias, dass er gekommen ist. Ananias, der war nicht mehr der Feind in ihm, sondern so, den er vorher gesehen hatte, sondern er war jetzt ein Bruder, er war ein Christ. Nochmal, wenn Jesus dein Leben auf den Kopf stellt, dann werden auf einmal Leute, mit denen man nicht so gut konnte, auf einmal vielleicht zu Freunden oder zu Brüdern und Schwestern. Und das, glaube ich, ist auch so ein etwas, was in der Gemeinde, finde ich, sehr wichtig ist. In der Gemeinde soll es keine Vorurteile geben. Der Ananias hatte Vorurteile, ganz klar. Na, ich meine, die Lebensgeschichte des Paulus, die war eben so, dass man vor dem Angst haben musste. Und für mich ist das wirklich so, jeder ist in der Gemeinde willkommen, ohne Ausnahme. Das ist auch das, was der Ananias Leben also lernen musste. Dass eben auch ein Paulus in der Gemeinde willkommen ist oder ein Saulus, obwohl er die Gemeinde verfolgt hat. Die Gemeinde soll offen sein für alle Menschen, ohne Ausnahme. Bei Jesus zählt nicht Sympathie oder Antipathie. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir sind alle Brüder und Schwestern. Wir sollen uns gegenseitig annehmen in Jesus Christus. Das musste der Ananias auch lernen. Also jetzt lernt man das. Ja klar, ich meine, wir wissen ja immer das Ende der Geschichte. Deshalb ist es immer ganz einfach, über andere zu urteilen. Aber wir müssen mal in die Situation dieses Mannes gestanden haben. Das ist nicht so einfach. Und ich glaube, das ist es. Wir sollen Werkzeug sein für andere, damit sie zu Jesus Christus kommen. Das ist unser Job. Und da gibt es eben Leute, die behagen mir mehr und es gibt Leute, die behagen mir weniger. Das ist so als Mensch. Aber alle Menschen hat Jesus Christus lieb. Auch wenn das manchmal, auch wenn wir manchmal, ich finde, unsere Gesellschaft, die driftet immer weiter auseinander. Da sind Gräben entstanden, die gab es vor einigen Jahren nicht. Und ich glaube, unsere Aufgabe als Gemeinde ist es, dort, wo wir es können, diese Gräben zuzuschütten, dass man wieder aufeinander zugeht. Ich werde das nie vergessen, es war in den 80er Jahren. Da hatte ich mal so ein Ereignis, da habe ich mich mal für meine Gemeinde geschämt. Da kam, der hieß Rocky, kam in die Gemeinde. Wer Udo Lindenberg kennt, das war so ein kleiner Mann, am ganzen Körper tätowiert. Und er wusste, dass Lübeck ein bisschen konservativer war, nur hatte eben hier überall, was er hatte, das konnte er nicht mehr verbergen. Also so diese, ich meine, jetzt sind ja Tätowierungen innen, aber damals eben nicht so. Und er kam in die Gemeinde und hatte sich extra, weil er wusste, Lübeck ist konservativ, einen dunklen Anzug angezogen. Und dann waren da einige, was will der denn hier? So einen wollen wir nicht haben. Bis dann der damalige Pastor nach vorne gegangen ist und die Gemeinde mal so richtig zusammengefaltet hat. Haben wir denn darüber zu bestimmen, wer in die Gemeinde kommt und wer nicht? Wir müssen immer davon ausgehen, wenn jemand kommt, dann nicht, weil er sich verirrt hat, das meint vielleicht die Person. Aber es ist deshalb, weil Jesus ihn gesandt hat. Und das müssen wir immer vor Augen haben. Ich glaube, das ist das Wichtige. Das macht Gemeinde aus. Und deshalb sollen wir einladen. Denn es gibt eine Botschaft. Es war ewig lange her, da haben mal Jugendliche aus verschiedensten Gemeinden in Lübeck, haben mal in den Stadtwerken, gab es innen immer, konnte man was mieten für 2 Wochen, irgendwie eine Werbung. Und die haben Folgendes dort reingeschrieben: Wer Jesus nicht kennt, der hat sein Leben verpennt. Und hatten doch noch irgendwie eine Bibelstelle darunter. Ich fand das toll. Die anderen haben sich darüber aufgeregt, wie man so eine Vulgärsprache wie verpennt benutzen kann. Wenn wir sonst keine Probleme haben. Aber ich weiß, dass Leute deshalb mal darauf aufmerksam geworden sind. Ich weiß nicht, wie viele Busse es in Lübeck gibt, über 100 oder wie auch immer. Und da stand dieser Spruch dran. Und da konnte man nicht vorbeigehen. Und das fand ich toll. Ja, und also mir fiel nichts ein, was sich darauf reimt. Ich fand das schon in Ordnung. Also von daher sage ich mal, und das ist einfach unser Job, dass wir den Leuten das so weitergeben, dass wir, so wie der Ananias sind, auch zu Leuten hingehen, die uns nicht so behaken, um was vorsichtig auszudrücken. Das ist unser Job. Amen.